Guten Morgen. Fragt der Pfarrer in der Sonntagsschule, was muss man tun, um in den Himmel zu kommen? Er wartet, dann meldet sich ein Kind und sagt, sterben. Kinder haben oft seinen ganz anderen pragmatischen Blick auf die Dinge. Sie sind ganz authentisch. Man könnte fast sagen, what you see is what you get. Bis zu einem gewissen Alter gibt es keine versteckten Absichten. Sie sagen, was sie denken, sie wollen, was sie wollen. Und wenn sie es nicht kriegen, tun sie diesen Wunsch allen kund, auch wenn es in einem Schreikrampf gipfelt. Sie sind ganzheitlich authentisch. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, und werdet wie die Kinder. Deshalb träumen wir als Gemeinde davon, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen authentisch, ganzheitlich leben. Ich möchte heute Morgen ein Bild malen, wie diese Kirche aussehen könnte und vielmehr, wie sie auch schon mal ausgesehen hat, und zwar in ihrer Geburtsstunde. Dazu gibt es einen wunderbaren Text in der Apostelgeschichte. Ihr könnt den mitverfolgen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Fällt euch auf, wie positiv dieser Text ist? Ich meine, es gibt ja durchaus auch andere Texte in der Bibel. Hier gibt es keinen Lasterkatalog, keine Strafe Gottes, keine Drohungen, kein Druck, niemand stirbt. Und stattdessen eine Dynamik, Begeisterung, Liebe. Jeder, der das liest, wird ein Stück weit in diese Dynamik mit reingezogen und innerlich ist man geneigt zu sagen, das ist ein Paradies, da möchte ich dabei sein. Offensichtlich ging das den Menschen damals genauso wie uns ein Stück weit, die wir diesen Text lesen, sonst wäre die christliche Gemeinde nicht so schnell gewachsen. Jeden Tag kamen neue Leute zum Glauben. Wenn wir uns anschauen, was diese Glaubensgemeinschaft ausgemacht hat, kommen wir auf diese Punkte. 4 Stück. Gemeinschaft. Darunter fällt die Freundschaft, Verbundenheit, Kameradschaft, Solidarität, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft eben. Das Brotbrechen, vor allem sind hier gemeint gemeinsame Mahlzeiten, wobei auch das Abendmahl darunter zu fassen ist. Aber das war am Anfang nicht so formal, wie die meisten Großkirchen es kontrolliert und strukturiert haben. Dann das Gebet, das Reden mit Gott, alleine oder im Tempel, beim Brotbrechen, in der Gemeinschaft, das Gebet war da. Dann der 4. Punkt, der in dem Text auftauchte, die Gütergemeinschaft. Ich möchte sagen, christlicher Kommunismus. Jeder teilte, Geiz und Gier hatten keinen Platz. Es ging um die gemeinsame Sache, der gemeinsame Glaube, die Erfahrung von Vergebung, des Heilseins, das man allen zugänglich machen sollte. Und dafür war ihnen keine Ressource zu schade. Es gab durchaus den einen oder anderen, der nicht authentisch, ganzheitlich in dieser Gemeinschaft lebte. Das waren Leute, die hatten oft verborgene Motive, so möchte ich es nennen. Das berichtet die Bibel auch ehrlicherweise. Aber diese Leute waren in der Regel nicht so lange dabei. Wenn wir jetzt mal versuchen, diese Informationen zu verdichten, zu strukturieren, können wir diese Aktivitäten bei den ersten Christen in 3 Bereichen verorten. Und zwar im Tempel oder in der Synagoge, in der Hauskirche und ich möchte es nennen Glaube im Alltag, in der Familie, im Beruf, eben in den Lücken zwischen den anderen Sachen. Die ersten Christen waren gläubige Juden, die in Jesus ihren Messias, den Messias Israels, erkannt haben. Sie glaubten weiterhin an den Gott Israels, denselben, den wir übrigens auch Gott nennen, und gingen daher wie gewohnt weiterhin in den Tempel oder in die Synagoge, um den Sabbat zu feiern. Der einzige Unterschied war, sie brachten keine Tieropfer mehr dar, weil Jesus sich selbst ein für allemal sich geopfert hat, um Schuld auf sich zu nehmen, diese zu vergeben. Davon waren sie überzeugt. Sie waren also messianische Juden, messiasgläubige Juden. Und sie gingen Sabbat für Sabbat, also jeden Samstagmorgen, Woche für Woche in den ganz normalen jüdischen Gottesdienst. Sie hörten das Wort Gottes, ehrten Gott in der ihnen bekannten und von Gott so gewollten jüdischen Art und Weise. Das ist natürlich ein kleiner Schnappschuss. Das hat sich dann später verändert, als die Synagogen diese Leute nicht mehr dabei haben wollten und als dann die Mehrheit der Christen nicht mehr Juden waren, zum Beispiel durch Paulus' Mission. Aber ich möchte diesen Schnappschuss betrachten. Und da gingen sie eben in den Tempel. Und daneben gab es die Hauskirchen. Dort traf man sich zusätzlich nicht am Schabbat, dem siebten Tag der Woche, sondern am Auferstehungstag, am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, im Kreis der anderen messianischen Juden, um die Auferstehung des Messias Jesus zu feiern. Da man auf die Häuser beschränkt war, die damals noch viel kleiner waren als heute, begrenzte das natürlich auch die Gruppengröße auf einen überschaubaren Kreis. Und so hatte man eben viele Hauskirchen, die zusammen die Kirche bzw. die messianische Gemeinde in einem bestimmten Ort, zum Beispiel Jerusalem, bildete. Es war also eine Gemeinde, die sich an unterschiedlichen Orten traf. Die Hauskirchen waren damals für die Gläubigen jeweils etwas ganz Wichtiges, denn als messianische Juden waren sie eine jüdische Minderheit. Die Mehrheit der Juden wollte von Jesus, dem Messias Israels, nichts wissen. Und so war die Hauskirche der zentrale Ort des gelebten Glaubens. Man brach gemeinsam und häufig das Brot miteinander. Und auch hier waren wieder die Mahlzeiten im Vordergrund und als Teil der Mahlzeit das Abendmahl. Man betete füreinander, man sang Loblieder und Psalmen, man stärkte sich im Glauben an den Auferstandenen, ermutete sich gegenseitig und übte sich in den Gnadengaben, den Charismen, den Gaben des Heiligen Geistes. Und das war für sie etwas ganz Natürliches, was hier passierte. Stellt euch vor, sie saßen noch am Tisch. Die hatten nicht so viele Zimmer, dass man mal da zu essen geht. Nein, sie saßen am Tisch. Das ist mal eine lebendige Tischgemeinschaft. Und hier teilte man alles miteinander. Hier hatte man diese Gütergemeinschaft. Teilweise sogar hauskirchenübergreifend. Und das, was hier geschah, sprudelte in den Alltag über, sodass alles, was sie taten, von ihrem Glauben durchdrungen war. Das sehen wir selbst bei den großen Namen. Paulus hatte einen Beruf, Petrus hatte einen Beruf. Sie waren weder Pastoren noch Tempelpriester. Der eine war Zeltmacher, der andere Fischer. Sie verdienten mit ganz normalen Tätigkeiten ihren Lebensunterhalt, hatten teilweise ihre Familie zu versorgen und ihr Mund zeugte in all dem von ihrem Glauben. Anders als Jesus hielten sie keine Heilungsgottesdienste im großen Stil, sondern sie befanden sich meinetwegen auf dem Weg irgendwohin, zum Beispiel in den Tempel. Und auf dem Weg heilen Petrus und Johannes beiläufig einen Gelähmten. So lesen wir, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel. Sie waren ja dorthin unterwegs. Das war nicht ihre Aufbeschäftigung. Das war das Nebenprodukt im Alltag. Der Glaube im Alltag war zugleich Resultat und Ausgangspunkt ihres gesamten christlichen Lebens. Sie begaben sich persönlich und bewusst in den Glauben hinein, wurden durch die Hauskirchen in ihrem Glauben gestärkt und machten diesen Glauben durch den Besuch im Tempel oder in der Synagoge öffentlich. Das ist ein Kreislauf, der sich befruchtet und in aller Konsequenz führt er zu einem Stephanus, der sagt, ja, für meinen Gott, für meinen Glauben bin ich bereit zu sterben. Ich habe bereits zu viel mit Gott erlebt, um ihn zu verleugnen. Von einer solchen dreidimensionalen Kirche träumen wir als Gemeindeleitung. Vielleicht habt ihr die Parallelen zu unserem Traum auch schon bemerkt. Da wird der Tempel oder die Synagoge zum Gottesdienst, die Hauskirche zur Kleingruppe. Hier möchte ich auch den Hauskreis betonen. Und der Glaube im Alltag zur persönlichen Spiritualität. Wenn ich so den Ist-Zustand jetzt sehe, merke ich allerdings, dass wir noch ein bisschen Weg vor uns haben. Und mein Herz brennt dafür, loszugehen. Ich möchte jetzt die zweiten Punkte betrachten und mal andersrum beginnen, bei der persönlichen Spiritualität. Wenn sie fehlt, haben wir einen Sonntagsglauben. Das verhält sich dann so ähnlich wie bei einem Sonntagsfahrer. Er ärgert die anderen, weil er sich auf die Straße drängt, meint super Auto fahren zu können, will bei allem und jedem mitreden und mitbestimmen und mitmachen, aber die Praxis zeigt, dass er keine Ahnung vom Autofahren hat und ihm jegliche Erfahrung fehlt. Man schätzt womöglich die Dinge falsch ein und bringt durch die eigene Unsicherheit andere Menschen in Gefahr. Und dann heißt es vielleicht ganz zu Recht, und das soll ein Christ sein? Der benimmt sich doch ganz genauso unvorbildlich wie wir alle anderen auch. Hier und da ein bisschen Steuern hinterziehen, an der Arbeit anderen Frauen hinterher schauen, ein bisschen anbaggern, solange die eigene Gattin das nicht mitkriegt, ist ja kein Problem. Alles im grünen Bereich. Fehlt die persönliche Spiritualität und wirst meist in der Praxis ein vermeintlicher Glaube der Kirche gelebt, aber kein eigener. In der katholischen Kirche heißt es im Hochgebet, also unmittelbar vor der Eucharistie, dem Abendmahl: Herr, schaue auf den Glauben deiner Kirche. Und ich weiß, einmal vor vielen Jahren, als ich jung und unerfahren bin, saß ich in einem solchen Gottesdienst und habe diesen Satz gehört. Und innerlich betete ich: Herr, bitte schau nicht auf den Glauben deiner Kirche, denn es ist keiner da. Warum? Naja, die Kirche, das bist du. Zusammen mit vielen anderen, die sich als Teil der Kirche sehen und verstehen, aber gar keinen eigenen Glaubensinhalt haben. Das nennt man auch Karteileichen. Heutzutage, wenn du jemand auf der Straße fragst, ob er Christ sei, wird er antworten: Na klar, denn ich bin kein Moslem und ich bin auch kein Jude. Und deswegen haben wir in unserem Land 61,6% Christen. Von der deutschen Bevölkerung gibt es 29%, die evangelisch sind, 30%, die katholisch sind. Diese Zahl ist meines Erachtens vollkommener Humbug. Denn von allen evangelischen Kirchenmitgliedern gehen nur noch 2% jeden Sonntag in den Gottesdienst. Von allen Mitgliedern der katholischen Kirche gehen immerhin noch 10% regelmäßig in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob man es von hinten sehen kann, aber das sind die gelb hervorgehobenen Stücke dieser Torte. Wenn der regelmäßige Gottesdienstbesuch also als Indikator gelten darf für die Kirchenbindung, die Identifikation mit dem christlichen Glauben und dem Vorhandensein einer persönlichen Spiritualität, und die Politikwissenschaft sagt übrigens, es darf als Indikator gelten, dann müssen wir hier unsere schönen Zahlen drastisch hinterfragen. Bin ich Christ, weil ich weder Moslem noch Jude noch Atheist bin? Oder habe ich eine persönliche Beziehung mit meinem Gott? Und ich sage bewusst nicht Beziehung zu meinem Gott. Eine Beziehung zu grenzt immer ab. Wir stehen alle in Beziehung zueinander. Ich stehe hier vorne und rede, du bist der Zuhörer. Das ist unsere Beziehung zueinander. Ich stehe leicht erhöht auf dieser Plattform und du sitzt dort. Das ist unsere Beziehung zueinander. Heißt aber nicht, wir sind in Beziehung miteinander. Ich bin mit Carsten in Beziehung. Ich weiß, was ihn bewegt. Er weiß, was mich bewegt. Wir treffen uns regelmäßig. Wir reden über die Dinge, die uns bewegen. Wir beten zusammen. Wir sind miteinander in Beziehung. Und so ist es auch bei Gott. Egal, ob wir glauben oder nicht, wir haben alle eine Beziehung zu Gott. Gott ist der große Schöpfer, wir sind das Geschöpf, er ist verhältnismäßig groß, wir sind verhältnismäßig klein. Und darüber ist noch nichts gesagt, ob wir mit diesem Gott tatsächlich unterwegs sind oder nicht. Es geht mir um die Beziehung mit Gott. Ist es der Gott der Kirche, der Gott meiner Eltern oder ist es mein Gott? Ich wähle heute Morgen ganz bewusst drastische Worte, indem ich sage: Du wirst kein Christ, wenn du dich taufen lässt. Du wirst kein Christ, weil du dich konfirmieren lässt. Du wirst kein Christ, weil du irgendwie an Gott glaubst. Du wirst Christ, indem du mit Gott eine verbindliche Beziehung eingehst, eine ganz bewusste, persönliche Vergebung Jesu in Anspruch nimmst und ihn zum Bestimmer deines Lebens machst. Daraus ergibt sich das andere. Wenn ich nach Amerika fahre, macht mich das ja auch nicht automatisch zu einem Amerikaner. Ich kann mich auch ins Zeug legen und Englisch lernen, aber auch das nicht. Macht mich nicht zu einem Amerikaner. Ich muss mich doch bewusst dafür entscheiden, meine Staatsbürgerschaft zu wechseln. Und dann beginne ich automatisch Englisch zu lernen und mich in die Kultur einzufügen. Und so frage ich dich heute Morgen, hast du die himmlische Staatsbürgerschaft beantragt? Wir träumen als Gemeindeleitung von einer Kirche, in der die persönliche Spiritualität eine wichtige Säule des Glaubens ausmacht. In der Menschen sich bewusst entscheiden, eine Beziehung mit Gott einzugehen und diese zu kultivieren. Meine Beobachtung ist, wir suchen oft, gerade in diesem frommen Kreise hier, die intensiven Zeiten mit Gott im Gottesdienst. Aber warum? Im Zwischenmenschlichen stelle ich fest, sind doch die intensivsten und intimsten Momente gerade dann, wenn man miteinander alleine ist. Warum ist das also bei Gott anders? Wenn wir eine andere Erwartung hätten, vermute ich, würden wir vielleicht mehr Zeit mit Gott reden oder mehr in der Bibel lesen. Die persönliche Spiritualität, deine Beziehung mit Gott ist der Dreh- und Angelpunkt für alles andere. Die wird entscheiden, wie du dein Leben gestaltest oder auch nicht. Aus diesem Grund betonen wir in der Andreasgemeinde die persönliche Spiritualität so sehr. Aus diesem Grund möchten wir die gesamte Gemeinde herausfordern, mit diesem kleinen Andachtsheft Tag für Tag mal versuchen, in diese persönliche Beziehung mit Gott reinzukommen. Aber ein persönlicher Glaube im luftleeren Raum ist sehr schwierig zu leben. Ohne den Rückhalt einer Gruppe neigen wir doch allzu oft dazu, den Mut zu verlieren, die guten Vorsätze aus Bequemlichkeit auf irgendwann zu vertagen und womöglich in einer Selbstmitleidparty zu versinken, weil ich keine Hoffnung mehr habe. Wir leben nun mal in einer Zeit, die nicht fair ist, in einer Welt, die nicht fair ist, in einer Welt, die nicht immer Verständnis für unseren Glauben hat. Und dann kann man sich durchaus isoliert fühlen. In der Tat, Christen, die in Deutschland ihren Glauben leben und regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, sind eine religiöse Minderheit. Und so spricht mich dieses Bild aus der Urgemeinde an, denn ich merke, dass ihre Situation so gar nicht so weit entfernt ist von unserer Situation. Und so träumen wir von einer Kleingruppe, und ich denke ganz bewusst an den Hauskreis in Anlehnung an die Hauskirchen. Ich träume von dieser Kleingruppe, die das Zentrum des christlichen Lebens und der christlichen Gemeinschaft bildet, die als erste Anlaufstelle dient für Seelsorge, pastorale Begleitung, Jüngerschaft, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, Lobpreis und Segnung. Liebe Kleingruppenleiter, liebe Hauskreisleiter, ihr seid die Pastoren dieser Gemeinde. Denn ihr seid viel näher an den Menschen dran, als Kai, Carsten oder ich es sein können. Und ich sage das nicht, um euch irgendwie unter Druck zu setzen, sondern um euch freizusetzen, dass ihr euch traut, diese Stellung einzunehmen. Ein Pastor ist doch nichts anderes als ein Fremdwort für einen Hirten. Jemand, der sich um die ihm anvertrauten Schäfchen kümmert. Ihr seid die Pastoren dieser Gemeinde. Denn wenn wir als Gemeinde wachsen, dann gehe ich von aus, dann können sich nicht drei Leute um die ganze Gemeinde kümmern. Wir träumen von der Kleingruppe ebenfalls als ein Raum, in dem ich mich in den Charismen, in den Gaben des Heiligen Geistes üben darf. Das geht in den Gottesdiensten nicht so gut. Sie sind zu groß, um die ersten Schritte zu gehen. Und auch für Außenstehende ist das spooky. Ich meine, Kai hat letzte Woche das Zungenreden ganz gut erklärt, ne? Aber ohne diese Erklärung denken die Leute, wir haben sie nicht mehr alle. Zu Recht. Dann kommt jemand, stellt sich hier vorne hin, verkündet, so spricht der Herr bei dir und bei dir und bei dir, sieht so aus. Was ist, wenn das alles nicht zutrifft? Dann sind wir unglaubwürdig. Der Gottesdienst ist kein Experimentierfeld und keine Bühne, um die ersten Schritte zu gehen. Aber ich träume von der kleinen Gruppe, in der es diesen Raum gibt, die ersten Schritte zu wagen. Ein Raum, der Sicherheit gibt, der Fehler zulässt und wenn nötig eine liebevolle Korrektur erlaubt, ohne dass jemand Gesicht verliert. Das sagt der Schreiber der Sprüche, wenn er schreibt, Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Darum geht es in der Kleingruppe. Die Gemeindeleitung träumt davon, sehnt sich vielleicht auch davon, danach irgendwann in der Andreasgemeinde Heilungsgottesdienste durchzuführen. Und da freue ich mich zwar drüber, aber glaub mir, ich halte mich bei diesem Thema sehr zurück. Denn ich möchte nicht, dass das irgendwie ein Fabian-Ding ist, ganz und gar nicht. Ich brauche das nicht. Folgendes möchte ich aber dazu sagen. Wenn wir in diese Richtung gehen wollen, dann müssen wir schon lange vorher losgehen und üben. Beginnen, für die Kranken zu beten und uns von Gott und von anderen Menschen, die da bereits Erfahrung haben, in dem Bereich ausbilden lassen. Ein Heilungsgottesdienst ist keine One-Man-Show, sondern lebt von vielen Betern und von einer Gemeinde, die dahinter steht. Wo beginnt also ein Heilungsgottesdienst? Bei dir zu Hause in der Familie, wenn jemand krank wird. In deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, wenn jemand krank wird, dass man sich mal über diese Schwelle der Angst bewegt und sagt, ich probiere es mal aus mit dem Beten. Und irgendwann vielleicht hier. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Wie willst du, dass deine Kleingruppe, deine Familie ist eine solche Kleingruppe? Wie möchtest du, dass deine Familie, dass dein Hauskreis aussieht? Stell dir vor, wie das aussehen könnte. Und dann beginne mit allem, was in dir ist, auf diesen Traum loszugehen. Und bei all den Kleingruppen, die wir haben, bei all den Hauskirchen, ist es wichtig, dass die evangelische Gemeinde in Niederhöchstadt immer wieder einen zentralen Ort hat, wo sie zusammenkommen kann. Wo sie sich gemeinsam auf einen Weg machen kann, Impulse bekommen kann, sich auf das große Ganze fokussieren kann. Ihr Lieben, ihr merkt, ich sehe den Gottesdienst nicht als zentralen Platz christlichen Lebens. Der Gottesdienst ist eher ein öffentliches Bekenntnis meines Glaubens. Das ist vielleicht auch der Ort, an dem ich immer aufs Neue herausgefordert werde, gewisse Dinge in meinem Leben zu bedenken, umzusetzen, anzugehen. Als öffentliche Glaubensveranstaltung ist es sicherlich auch der Ort, an dem Nichtchristen vorbeischauen werden. Und dann ist die Frage, was werden sie sehen? Einen kirchlich-liturgisch korrekten Gottesdienst oder einen authentischen Ausdruck unseres lebendigen Glaubens, der glaubwürdig ist. Hierüber sollten wir nachdenken. Denn oft besuchen wir Gottesdienste, um auch das noch von der Liste abhaken zu können. Jawohl, jetzt haben wir Gott wieder einen Gefallen getan, abgehakt. Jetzt haben wir ihn mal wieder besänftigt, abgehakt. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, abgehakt. Aber vielleicht waren wir sogar da und sind einer Gottesbewegung, Gottesbegegnung aus dem Weg gegangen. Das, liebe Leute, ist kein Ausdruck authentischen oder glaubwürdigen Glaubens. Ich möchte nicht, dass jemand in den Gottesdienst kommt, weil er denkt, dass er es muss. Ich möchte nicht, dass jemand Woche für Woche hier sitzt, weil du irgendeinen religiösen oder sozialen Zwang empfindest. Darum geht's nicht. Und doch lesen wir in der Bibel, dass selbst der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt, lasst uns aufeinander Acht geben und uns immer wieder gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Bleibt den sonntäglichen Versammlungen nicht fern, wie es manche unter euch zur Gewohnheit gemacht haben, sondern weist euch ruhig auch gegenseitig zurecht, wenn es nötig ist. Das gilt umso mehr, je näher der Tag der Wiederkunft Christi kommt. Und ich möchte sagen, wir sind jetzt schon 2000 Jahre näher dran als damals. Das ist nicht als Gottesdienstbesuchsgebot zu verstehen, sondern der Gottesdienst soll seinen Zweck erfüllen, des gegenseitigen Ermutigens, sich Weiterbringens. Und das kann er eben nur, wenn man hingeht. Wir träumen von einem Gottesdienst, der das Sahnetüpfelchen unseres Glaubens ist. Eine zentrale gemeinsame Feier des Auferstandenen, ein Zeugnis für die Welt, ein Ort, wo ich einen hochwertigen Impuls bekomme, relevant und modern kommuniziert, der aber nicht der Dreh- und Angelpunkt meines Glaubens ist. Wir träumen von einem Gottesdienst, der die anderen zwei Säulen meines Glaubens unterstützt, ergänzt und in den Fokus stellt. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir das nun alles haben und sich dieser Dreierkreislauf wieder schließt, wie es auch hier auf dieser Scheibe abgebildet ist, nicht umsonst. Und wir kommen zurück zur persönlichen Spiritualität, dann werden wir merken, dass wir uns beginnen zu verändern. Und dann ist vielleicht in der Tat der nächste Schritt, wie Petrus, Paulus, Johannes, unseren Glauben in der Familie, auf der Arbeit, beim Mittagessen, in den Lücken unseres Lebens zu leben. Es durchdringt uns und wer weiß, welche Dinge beginnen zu passieren. Vielleicht brauchen wir hier keine Heilungsgottesdienste halten, wenn wir 300 Leute haben, die gleichzeitig an den unterschiedlichsten Orten in ihrem Alltag Heilungsgottesdienste durchführen. Und das nennt man, hast du Schmerzen, kann ich für dich beten, vielleicht passiert ja was. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen authentisch, ganzheitlich leben, indem sie in Gottesdiensten inspiriert und verändert werden, in Kleingruppen einander annehmen und wachsen und ihre persönliche Gottesbeziehung gestalten und bezeugen. Warum? Wir sind davon überzeugt, zu einem geistlichen Leben gehört sowohl die persönliche Spiritualität als auch der Gottesdienstbesuch, die öffentliche Spiritualität, als auch das Eingebundensein in eine persönliche christliche Gemeinschaft mittels der Kleingruppe. 2030 wollen wir eine Gemeinde sein, in der nicht nur alle drei Formen geistlichen Lebens irgendwo praktiziert werden, sondern wir möchten eine Gemeinde sein, wo möglichst alle drei Formen von allen gepflegt werden, wo wir von den Stärken von jeder Form profitieren und unsere persönlichen Schwächen durch die jeweilige Form angemessene Beachtung finden. Stell dir vor, jeder lässt sich auf alle drei Formen des geistlichen Lebens ein und beschränkt sich nicht nur auf seinen Liebling. Dieses Bild müsst ihr euch selbst ausmalen.